Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Die heutige Sendung befasst sich mit Gender-Ungerechtigkeiten durch Automatisierung. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, Aurelia Börgs von IPPR, dem Institute for Public Policy Research in London. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geisler. Automatisierung, Industrie 4.0, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, KI oder AI, Artificial Intelligence, ist in aller Munde. Der Fortschritt in der Technik rast in ungebremster Geschwindigkeit und immer mehr Arbeitsplätze können und werden durch Automatisierung massiv verändert werden. Das ist soweit ja nichts Neues, das betrifft uns bereits seit Jahrzehnten. Man denke beispielsweise an die Banken. Wurden früher noch Bankgeschäfte am Schalter verrichtet, sind heute durch Automatisierung zig Bankfilialen geschlossen und somit bereits zig Arbeitsplätze der Digitalisierung zum Opfer gefallen. Ist gar nicht jedem so bewusst. Eine Branche nach der anderen ist davon betroffen. In der heutigen Sendung wollen wir analysieren, ob durch die Automatisierung bestimmte Personengruppen oder ganze gesellschaftliche Bereiche besonders betroffen sind oder ob sich darüber überhaupt jemand Gedanken macht und ob es bereits Lösungsansätze gibt, was die Politik und Unternehmen tun können oder müssen. Welche Jobs oder Bereiche wurden denn bisher hauptsächlich automatisiert?
Also historisch betrachtet wurden vor der industriellen Revolution die meisten Produkte, die hergestellt wurden, ja in Heimarbeit hergestellt. Und Produktion damals ist von menschlicher Energie und von Wasser oder Wind abgehangen. Mitte 1700 wurden dann zentralisierte Orte geschaffen, um Dinge zu produzieren, nämlich Fabriken, die dann Maschinen hatten, welche menschliche Arbeiten übernehmen konnten. Zum Beispiel in der Textilindustrie wurden Spinnmaschinen erfunden. Die konnten dann statt nur einen Faden 60 bis 80 Fäden gleichzeitig spinnen und viel mehr Stoff in viel kürzerer Zeit herstellen. Und damals waren Löhne auch so hoch, dass Textilhersteller zum Beispiel mehr Geld einsparen konnten, indem sie in eine Spinnmaschine investiert hatten und dann die Anzahl ihrer Arbeiter reduzieren konnten. Auch Erfindungen wie zum Beispiel der Mähdrescher, also eine Erntemaschine, hat Aufgaben automatisiert, die früher von Menschen per Hand mit Sicheln und Sieben und so weiter erledigt werden mussten. Denn zum Beispiel Telefonisten haben früher Telefonate angenommen und mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden. Die berühmte Telefonistin. Das wurde dann auch automatisiert und das waren Jobs, die zum Beispiel hauptsächlich Frauen gemacht hatten. Und von dieser ersten Industrialisierung aber unbeeinträchtigt geblieben waren Jobs wie Buchhalter, Anwälte oder Berufskraftfahrer oder sogar Bauarbeiter.
Nun sind diese eben genannten Arbeitsplätze ja schon lange weg. Welche Arbeitsplätze sind denn heute am meisten betroffen?
Generell sind heute von Automatisierung die meisten Arbeitsplätze betroffen, die den größten Anteil an Routinetätigkeiten haben und den geringsten Anteil an sozialen oder akademischen Aufgaben. Also durchschnittlich haben diejenigen mit dem geringsten Bildungsgrad das höchste Risiko, automatisiert zu werden. PwC zum Beispiel erwartet, dass Transport, Lager und Manufaktur als ganzer Sektor das größte Potenzial hat, automatisiert zu werden. Die sagen, bis 2030 könnten das um die 52% sein, die automatisiert werden. Da können zum Beispiel langfristig gesehen fahrerlose Fahrzeuge und autonom arbeitende Maschinen die Fahrer und Maschinenbetreiber ersetzen. Und stattdessen braucht man dann Leute, die diese Fahrzeuge und Maschinen eben managen und überwachen. Kurzfristig gesehen können aber auch Jobs, die Daten verwalten, betroffen sein, wenn Jobs nämlich von Algorithmen ersetzt werden können. Das kann zum Beispiel der Fall sein in Finanzservices oder Informationsmanagement. Andere Untersuchungen, die zum Beispiel das höchste technische Potenzial in Sektoren und Berufen untersuchen, haben zum Beispiel gezeigt, dass Berufe wie Farmarbeiter, also Berufe in der Landwirtschaft, oder Reinigungspersonal, Leute, die Produkte verpacken und Flaschen befüllen, Leute, die Regale befüllen, aber auch Kellner und Barpersonal und Küchenpersonal und Gastronomie automatisiert werden könnten. IPPR hat zum Beispiel gefunden, dass Gastronomie und Hotellerie als Sektor das größte Automatisierungspotenzial von allen Sektoren hat. Das hat teilweise auch schon begonnen mit zum Beispiel Self-Check-ins in Hotels. Also da kann man zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz die Rezeption komplett automatisieren und größtenteils diese Arbeiten, die nur routinemäßig Informationen abfragen, von Computern machen lassen und Anfragen, die mehr emotionale Intelligenz brauchen, dann direkt zum Hotelpersonal leiten. In Restaurants zum Beispiel gibt es schon Apps, bei denen man seine Bestellung über sein Smartphone tätigt. Und Barpersonal könnte auch von einem Roboter, der Cocktails zubereitet, ersetzt werden. Da spielen dann aber soziale und gesellschaftliche Faktoren mehr eine Rolle als das, was technisch möglich wäre, weil Menschen zum Beispiel den persönlichen Touch von einem Cocktail wertschätzen.
Routinemäßige Arbeiten können schon lang automatisiert werden. Das wird schon seit Jahrzehnten betrieben. Man denke da an das Fließband. Dort wechseln sich Handarbeit und Automatisierung ab. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, die durch Automatisierung vermehrt gebraucht werden. Gibt es denn da schon Erkenntnisse, was in Zukunft vermehrt benötigt wird?
McKinsey zum Beispiel erwartet, dass es eine erhöhte Nachfrage an sozialen und emotionalen Skills geben wird, die nämlich Maschinen oder Algorithmen nicht ausführen können. Genauso wie technologische Skills, zum Beispiel Logik, die man braucht, um mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Und die Gesellschaft als Ganzes wird durch Automatisierung potenziell auch mehr wohlhabend und hat dann insgesamt mehr Geld auszugeben und wird gleichzeitig älter. Also werden Jobs, die einer reicheren, älteren Gesellschaft dienen, mehr gefragt sein. Das sind dann zum Beispiel Krankenpflege, aber auch Bildung, wenn ältere Menschen zum Beispiel neue Karrieren im Laufe ihres Lebens einschlagen wollen. Also Coaches, Mentoren und Lehrer, ob jetzt persönlich oder online. Und wenn die Einkommen der Menschen steigen, gibt es auch mehr Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Personal Trainers oder Putzpersonal, Leuten, die einem den Einkauf erledigen und solche Sachen. Und generell Jobs, die sozialer, technischer oder kreativer Natur sind, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, kreative Jobs, Programmierer und so weiter, stehen erstmal nicht unter Gefahr, automatisiert zu werden.
Automatisierung umfasst und umfasste in der Vergangenheit bereits viele Bereiche. Es wurden schon im 18. Jahrhundert Arbeitsschritte automatisiert, beispielsweise in der Textilherstellung. Aber in den vergangenen Jahrhunderten waren hauptsächlich Arbeitsplätze in der Fertigung oder der Landwirtschaft betroffen. Andere Berufsgruppen wie Buchhalter, Anwälte, Berufskraftfahrer und sogar Bauarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht betroffen. Bei diesen Berufen ist heute aber durchaus Potenzial, dass sie wegfallen. Was derzeit noch gar nicht automatisiert werden kann, sind ethische und soziale Bereiche wie Kinderbetreuung, Pflege oder generell die Arbeit am Menschen, auch Berufe, die technischer oder kreativer Natur sind. Nach der Pause hören wir, wie man von Automatisierung auf Gender-Ungerechtigkeiten kommt.
Auf Arbeit haben wir ein Recht. doch nicht auf ihre Früchte. Vivekananda.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's mit dem Thema Gender-Ungerechtigkeiten durch Automatisierung. Mein Studiogast ist Aurelia Bergs vom IPPR, einem politischen Forschungsinstitut in London. Wir haben jetzt einiges über Automatisierung gehört, was in der Vergangenheit automatisiert wurde, was potenziell in der Zukunft automatisiert werden kann. Unser Thema in dieser Sendung ist die Gender-Ungerechtigkeit. Wie kommt man denn nun von Automatisierung auf Gender-Ungerechtigkeit?
Frauen und Männer können von Automatisierung unterschiedlich betroffen sein, weil sie nämlich unterschiedliche Jobs auf dem Arbeitsmarkt haben. Frauen haben zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit, Jobs zu haben, die ein sehr hohes technisches Potenzial haben, automatisiert zu werden. Und man findet da unterschiedliche Aussagen in Reporten und in der Literatur, was daran liegt, dass Automatisierungspotenzial von bestimmten Jobs unterschiedlich eingeschätzt wird, aber auch, weil die Auswirkung von Automatisierung von so vielen verschiedenen Faktoren in der Zukunft abhängig sind, dass man erstmal total viele Annahmen treffen muss, die sich dann unterscheiden von Report zu Report. In Großbritannien zum Beispiel erwartet das Amt für nationale Statistik, dass Frauen 70,2% Jobs haben, die ein hohes Risiko zur Automatisierung haben. Das heißt Jobs, bei denen der größte Anteil der Arbeit automatisiert werden kann. Und Frauen, die älter sind, sind auch wahrscheinlicher, in Teilzeit zu arbeiten. Und Teilzeitjobs haben generell auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, automatisiert zu werden.
Ja, und was könnte potenziell wachsen?
Diejenigen Sektoren, die erwartet werden, am meisten zu wachsen, sind künstliche Intelligenz. In dem arbeiten zum Beispiel nur 22% Frauen, global gesehen. Das hat eine Analyse von LinkedIn ergeben. Und generell diejenigen Jobs, die am besten bezahlt sind und am meisten wachsen werden und das größte Zukunftspotenzial haben, sind überdurchschnittlich von Männern besetzt, nämlich Softwareentwickler und Programmierer. Männer sind auch diejenigen, die Computersysteme und Algorithmen bauen und die ihre sozialen Voreingenommenheiten bewusst oder unbewusst mit einprogrammieren und die dann zur Folge haben können, dass Frauen benachteiligt werden. Das nennt man Algorithmic Bias.
Algorithmic Bias ist ein Schlagwort, was in unserem deutschen Sprachgebrauch noch nicht so bekannt ist. Übersetzt oder übertragen kann man da von diskriminierenden Algorithmen sprechen. Was bedeutet das?
Also Algorithmic Bias bezeichnet systematische Fehler in einem Computersystem, die nicht zufällig sind, sondern die sich wiederholen und die gleichzeitig unfaire Ergebnisse zur Folge haben. Also zum Beispiel bestimmte Usergruppen privilegieren und andere Gruppen einen Nachteil geben.
Was ist eigentlich ein Algorithmus?
Also ein Algorithmus generell ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems.
Für den Programmierer?
Ja. Algorithmen bestimmen heutzutage zum Beispiel, welche Werbung wir online sehen oder welche Musik uns vorgeschlagen wird, basierend auf unserem Verhalten, wovon Algorithmen lernen, und dann passende Ergebnisse vorschlagen.
Man spricht da auch von Filterblase.
Da muss ich jetzt einhaken. Das ist jetzt bei der Internetbenutzung.
Ja, genau. Algorithmen werden heutzutage aber auch benutzt, um die besten Jobbewerber zu filtern, um festzustellen, ob Leute einen Kredit aufnehmen dürfen oder wie viel man für eine Versicherung zahlt. Das heißt, Vorhersagungen und Entscheidungen, die früher von Menschen getroffen wurden, werden heute von Algorithmen gemacht. Aber diese Algorithmen sind eben auch von Menschen programmiert. Und die sind meistens wohlhabende, weiße Männer in Silicon Valley. Das heißt, es ist plötzlich eine Frage von Macht. Das heißt, diejenigen, die Algorithmen schreiben und diejenigen, die Algorithmen bauen, können ihre menschlichen Fehler und Annahmen über die Welt mit einbauen. Und diese werden dann in großem Maßstab überall verwendet. Gleichzeitig lernen Algorithmen aber auch von Daten, die von menschlichem Verhalten und menschlichen Entscheidungen generiert werden. Und wenn diese in der Gesellschaft gerade generell frauenfeindlich sind, lernt der Algorithmus die Frauenfeindlichkeit und kann sie natürlich nicht als unethisch werten und reproduziert sie dann. Das sieht man bei Google-Suchergebnissen. Wenn man zum Beispiel CEO googelt
und sich Bilder dazu anschaut, da sieht man viel mehr Männer als Frauen.
Was gesellschaftlich vielleicht jetzt gerade der Fall ist, aber theoretisch nicht so der Fall sein müsste.
Warum wird angenommen, dass algorithmische Voreingenommenheit schon heute in vielen Programmen steckt?
Das ist ein Thema, was gerade mehr und mehr erst ans Licht kommt und es gibt immer mehr konkrete Fälle von Algorithmic Bias. Ein Beispiel ist ein Algorithmus der neuen Kreditkarte von Apple, die Männern höhere Kreditlimits gegeben hat als Frauen. Und Goldman Sachs haben dann gesagt, dass es an vergangenen Kreditwürdigkeiten berechnet wurde und nicht an Geschlecht. Aber trotzdem reproduziert es Gender Bias. Und wir wissen, dass Amazon Algorithmen zur Auswahl von Jobbewerbern benutzt, die weibliche Kandidaten kategorisch heruntergestuft haben.
Gender Bias bedeutet praktisch eine Geschlechterdiskriminierung.
Ja, genau. Und Algorithmen reflektieren eben die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, wobei sie eigentlich neutral, mathematisch und objektiv sein sollten.
Aber in gewisser Weise kann man das durchaus nachvollziehen, dass ein Programmierer wirklich seine Erfahrungen, die er hat, die ihm sicherlich gar nicht so bewusst sind, auch schlichtweg einbaut in seine Programme. Und dann gleich die Frage, ist es denn jetzt ein Problem der Computer? Kann ein Computer überhaupt diskriminieren?
Das ist schwierig zu sagen, weil ein Computer oder der Algorithmus führt ja nur aus, was ihm beigebracht wurde.
Aber wenn ihm irgendwelche Diskriminierungen beigebracht werden, ob jetzt bewusst oder unbewusst, gehen wir mal davon aus, es ist unbewusst, dann wird der Computer die Diskriminierung durchführen.
Generell geht man nicht davon aus, dass die Programmierer wissen, dass sie ihre Voreingenommenheiten mit einbauen. Entscheidungen durch Algorithmen zu lösen, ist ja eine sehr neue Entwicklung, die es noch nicht so lange gibt. Deswegen ist die Forschung da auch noch ganz am Anfang und es passieren natürlich Fehler. Und es ist auch noch nicht so viel bekannt. Diskriminierung generell ist ja, wenn sich zwei Menschen genau gleich verhalten. Und Fehler passieren genau dann, wenn statistische Algorithmen von Gruppen auf Einzelne schließen. Also wenn bestimmte Stadtviertel erhöhtes Kriminalitätsrisiko haben, dass man bei einem Individuum dann durch seine Postleitzahl auch darauf schließt, dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, ein Straftäter zu sein.
Wäre Automatisierung denn keine gute Chance, um Arbeit fairer und menschengerechter zu gestalten? Sollte das die Gesellschaft nicht nutzen? Man denke an frühere Arbeitsplätze, die mit giftigen Lacken arbeiten. Da ist man doch heute froh, dass die Autoindustrie diese Arbeitsplätze vor Jahren oder sogar Jahrzehnten schon automatisiert hat.
Ob man Technologie für positive oder für schlechte Dinge nutzt, ist immer eine Entscheidung von den Menschen und der Gesellschaft und der Politik. Also theoretisch könnten wir durch Automatisierung alle viel produktiver arbeiten, viel mehr Arbeit in viel weniger Zeit schaffen und dadurch alle insgesamt weniger arbeiten und gleichzeitig höhere Profite haben. Damit könnten wir auch die ganzen langweiligen Tätigkeiten automatisieren und dann mehr Zeit für kreative und intellektuell herausfordernde Tätigkeiten haben. Das heißt, wenn Automatisierung zum Vorteil der Allgemeinheit geregelt wird, könnte die Lebensqualität von allen eigentlich verbessert werden.
Heißt das, dass wir nicht unbedingt unsere Jobs verlieren würden?
Wenn Automatisierung geregelt wird und man sie nicht einfach nur passieren lässt, hätten wir eigentlich die Gelegenheit, mehr Wohlstand zu schaffen und nicht alle in die Arbeitslosigkeit zu treiben. Niedriglohnarbeit könnte durch Automatisierung viel schneller verrichtet werden und somit höhere Gewinne bringen, die dann in Form höherer Löhne ausgezahlt werden könnten. Schlecht bezahlte und unproduktive Jobs sind nämlich weder im besten Interesse vom Arbeitgeber noch des Arbeitnehmers. Und wenn man die Bezahlung in diesen Niedriglohnjobs verbessert, die nämlich größtenteils auch von Frauen verrichtet werden, würde damit gleichzeitig der Gender Pay Gap reduziert werden können.
Würde das denn funktionieren, dass die Unternehmen höhere Löhne zahlen? Automatisierung bedeutete in der Vergangenheit eigentlich immer Stellenabbau. Da der Arbeitsschritt dann von einer Maschine übernommen wird und man das Personal gar nicht mehr braucht. Und das Personal konnte entlassen werden.
Bisher ist Automatisierung auch völlig ungeregelt abgelaufen und die Gewinne der erhöhten Produktivität sind nur in die Hände der Fabrikbesitzer geflossen. Deswegen sollten die Arbeiter mitbestimmen dürfen, was in ihrer Arbeit automatisiert wird und wie die Gewinne verteilt werden und wer davon profitiert. Dafür würden zum Beispiel starke Gewerkschaften helfen. Wenn Automatisierung gesamtgesellschaftlich nicht geregelt wird, kann es schnell in ein Paradox of Plenty ausarten.
Paradox of Plenty, den Begriff kenne ich jetzt nicht. Was bedeutet das?
Das würde bedeuten, dass die Wirtschaft als Ganzes wächst, aber nur die Chefs und die Reichen die Gewinne einstecken und der Großteil nichts davon abbekommt. Und das muss eben vermieden werden durch politische Interventionen und so weiter. Das ist ähnlich wie was man auf Deutsch den Ressourcenfluch nennt. Das bezieht sich ursprünglich auf Länder, die ein Reichtum an natürlichen Ressourcen haben, wo aber trotzdem das Wirtschaftswachstum häufig geringer ist als in ressourcenarmen Ländern und die Bevölkerung auch unterdurchschnittlich wohlhabend ist.
Das ist aber im aktuellen Neoliberalismus an der Tagesordnung.
Deswegen müssten zum Beispiel die Arbeiter und Bürger mitbestimmen, wie der Reichtum der Nation verteilt wird und wem er zugutekommt. Oder man könnte so weit gehen, dass die Gesellschaft den Reichtum der Nation kollektiv besitzen sollte und der demokratisch verwaltet wird. Wenn zum Beispiel die Wirtschaft als Ganzes dann wächst durch Automatisierung, könnten die ganzen überschüssigen Profite durch Auszahlungen an die Bevölkerung und ihre Arbeiter zurückgegeben werden. Man könnte aber zum Beispiel auch mehr in die öffentliche Versorgung und soziale Infrastrukturen investieren.
Automatisierung ist in der Vergangenheit völlig ungeregelt abgelaufen. Forscher und Entwicklung haben vor sich hin entwickelt, ohne weiter über die Folgen ihrer Entwicklungen nachzudenken. Erst vor wenigen Jahren fingen Forscherinnen von Google und Microsoft an, darüber nachzudenken und zu hinterfragen, ob in Algorithmen Diskriminierungen eingebaut werden. Es wird sogar bereits von einem Problem der diskriminierenden Algorithmen oder algorithmische Voreingenommenheit gesprochen. Auf jeden Fall wurden und werden in Zukunft durch Automatisierung eine ganze Reihe Jobs überflüssig. Fragt sich nur, welche Jobs werden überflüssig? Welche Prognosen in den nächsten 20 Jahren für die Automatisierung gestellt werden, erzählt uns Aurelia Birks nach der Pause.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Willkommen zurück bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Heute mit dem Thema Gender-Ungerechtigkeiten durch Automatisierung. Mein Studiogast ist Aurelia Birks vom IPPR, einem politischen Forschungsinstitut in London. Wir haben gehört, dass man sich in der Vergangenheit gar nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie Automatisierung sich auf unsere Arbeitsplätze und die gesamte Gesellschaft auswirkt. Heute macht man sich möglicherweise immer noch keine Gedanken, aber es gibt durchaus Zukunftsanalysen, die Szenarien aufzeigen, wer von Digitalisierung und Automatisierung wann betroffen sein wird. Was gibt es da für Szenarien?
PwC hat eine Studie veröffentlicht, die von drei Wellen der Automatisierung spricht, deren Effekt sich in den nächsten Jahren immer weiter verstärken wird. Dabei ist die erste Welle bereits im Arbeitsmarkt eingetreten. Da geht es um Algorithmen, die zum Beispiel in der Finanzbranche dafür sorgen, dass die Kreditwürdigkeit nicht mehr von Menschen, sondern von Algorithmen ermittelt wird. Davon sind über die Jahre hinweg rund 3% aller Jobs gefährdet. Die zweite Welle fasst PwC unter dem Begriff Augmentation zusammen. Damit ist gemeint, dass Roboter bei fast allen Arbeitsabläufen, die sich häufig wiederholen, eine immer wichtigere Rolle spielen. Das kann für Verwaltungsaufgaben genauso gelten wie für Tätigkeiten in der Industrie oder im Servicebereich. Laut der Studie könnte bis Ende dieses Jahrzehnts diese zweite Welle in Kombination mit der ersten bis zu 19% aller heutigen Arbeitsplätze ersetzbar machen. Bis Mitte der 2030er folgt dann die Autonomie genannte dritte Phase. Das bedeutet, Roboter und andere Maschinen unterstützen dann den Menschen nicht mehr nur bei dessen Tätigkeiten, sondern sie nehmen ihm viele Aufgaben komplett ab. Das könnte dann zum Beispiel das Fahren von Taxis sein oder von LKWs. Und am Ende von dieser dritten Welle sind aus heutiger technologischer Sicht kumuliert 3 von 10 der heutigen Jobs potenziell gefährdet.
Welchen Einfluss hat denn die Automatisierung auf unsere Gesellschaft?
Gehen wir mal davon aus, welchen Einfluss es im Idealfall haben könnte. Idealerweise würden wir alle weniger arbeiten und mehr verdienen, weil die Maschinen für uns arbeiten und die Produktivität hochgeht. Zum Beispiel könnte dann eine 4-Tages-Woche eingeführt werden oder eben die äquivalente Anzahl an Stunden zur freien Einteilung. Und wir könnten selber entscheiden, was wir mit unserer Freizeit machen und was wir konsumieren. Gleichzeitig hätten wir dann auch mehr Zeit, um uns um Ältere und Kranke zu kümmern. Das ist nämlich Arbeit, die nicht bezahlt wird und vor allem von Frauen momentan in einer Doppelbelastung von bezahlter und unbezahlter Arbeit gemacht wird. Und weniger zu arbeiten würde auch den CO2-Fußabdruck von unserem Alltag reduzieren. Es gibt zum Beispiel Analysen, die zeigen, dass eine 2%ige Steigerung der Produktivität schon genug wäre, um eine Woche mehr Urlaub für Arbeiter einzuführen. Von dieser Gesellschaft sind wir momentan aber sehr weit entfernt. Momentan herrscht eher eine Unsicherheit über die Zukunft und die meisten Leute könnten sich nicht mal vorstellen, ihre Arbeitsstunden zu reduzieren, weil sie in viel zu prekären Verhältnissen arbeiten und auch nicht genug verdienen.
Nach wie vor werden die einfacheren Arbeiten, die weniger Fachkenntnisse benötigen, automatisiert werden. Übrig bleiben dann die höherwertigen Arbeiten. Die freigesetzten Arbeitskräfte der einfacheren Tätigkeiten müssten dann umgeschult werden, damit sie höherwertige Tätigkeiten ausführen könnten. Aber Umschulung kostet Geld und werden wahrscheinlich gar nicht subventioniert. Restrukturierung und Stellenabbau werden aber, zumindest bei uns, nach wie vor von staatlicher Seite subventioniert. Warum sollten die Arbeitgeber also Geld ausgeben, um ihr Personal umzuschulen oder weiterzubilden?
Also wie gesagt, wird Automatisierung ja Jobs zerstören, aber auch neue Jobs schaffen. Und die Tatsache, dass die Gesellschaft altert, wird auch neue Jobs schaffen, zum Beispiel in Altenpflege. Und die Tatsache, dass wir unsere Wirtschaft umstellen müssen, um Emissionen runterzuschrauben, könnte auch neue Jobs erschaffen. Das heißt, trotz Automatisierung könnte es über die gesamte Wirtschaft verteilt insgesamt mehr Jobs geben. McKinsey zum Beispiel erwartet, dass diese neuen Jobs vor allem in 2 Feldern sein werden. Erstens in professionellen, wissenschaftlichen und technischen Services und zweitens im Gesundheitswesen. Die Frage ist dann, wer Zugang zu diesen neuen Jobs hat. Und eventuell ist es keine Frage, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter umschulen, sondern dass es politische Eingriffe eingeben muss, dass in großem Maße umgeschult wird für Zukunftsjobs und dass auch nicht in der Verantwortung der Individuen in ihrer freien Zeit liegt, weil in dem Fall nämlich vor allem Frauen sich außerhalb der Arbeit um ihre Familie kümmern und somit weniger Zeit zur freien Verfügung haben. Die Wirtschaft als Ganzes müsste so umstrukturiert werden, dass Arbeiter schneller und einfacher Jobs wechseln können und ihre Skills müssen so gelehrt werden, dass sie übertragbar sind in andere Bereiche. Mit technischem Fortschritt braucht man zum Beispiel vermehrt generelle Logik-Skills und weniger spezifische Skills, wie man zum Beispiel eine Maschinenoperation ausführt. Umschulungen sind natürlich teuer und die Kosten müssten sich die Regierung und Arbeitgeber teilen. Gleichzeitig muss es aber dann auch mehr Geld für Kinder, Kranken- und Altenpflege geben, um sicherzugehen, dass zum Beispiel Frauen überhaupt Zugang und freie Zeit haben, sich umschulen zu lassen. Das heißt, es ist insgesamt erstmal vor allem eine Aufgabe der Politik, Automatisierung zu regeln.
Aber es werden plötzlich ganz neue Qualifikationen benötigt. Unsere Arbeitgeber werden ja nicht müde, über Fachkräftemangel zu jammern. Wie kann man dagegen steuern?
Wenn man als Business besseres Talent anstellen will, könnte man zum Beispiel mehr Anreize schaffen und weitergehen, als was vom Staat an Benefits vorgeschrieben ist. Zum Beispiel könnte man flexiblere Arbeitszeiten anbieten oder dass man von zu Hause arbeiten kann und den Arbeitnehmern mehr Entscheidungsfreiraum lässt darüber, wie sie ihre Arbeit gestalten. Arbeitgeber könnten auch mehr Urlaub anbieten, was mehr Anreize schafft. Das größte Problem ist, dass durch Automatisierung Jobs kurzfristig verloren gehen. Das Argument ist aber, dass langfristig die Jobs nicht weniger werden, gesamtwirtschaftlich gesehen. Die Jobs werden sich aber verändern. Und Maschinen ersetzen nicht unbedingt den Menschen, sondern Menschen werden mit Maschinen zusammenarbeiten. Und dadurch werden durch Automatisierung auch viele neue Jobs entstehen. Die Herausforderung dann ist, dass diese neuen Jobs nicht die gleichen Skillsets erfordern und auch nicht unbedingt in derselben Region sein werden, wie die Leute, die durch Automatisierung arbeitslos geworden sind. Das heißt, es muss geregelt werden und Umschulungen und so weiter müssen gut sein und funktionieren für alle und im richtigen Moment den richtigen Leuten zur Verfügung gestellt werden.
Schulungen oder Umschulungen müssen aber auch gut sein. Das ist und war schon immer eine Wunschvorstellung. Schulungen müssen auch im richtigen Moment angeboten werden. Das bedeutet aber, dass unsere Unternehmer mehr planen müssen, beziehungsweise dass sie überhaupt planen müssen.
Alles muss geplant werden, auch Bildung, die Politik und so weiter. In UK zum Beispiel geht man davon aus, dass 8-29% der Frauen bis 2030 in eine neue Rolle wechseln, verglichen mit 10-30% Männer. Für Männer ist es aber generell viel einfacher, weil die schon in den wachsenden Tech-Jobs sind und Frauen dort total unterrepräsentiert sind. Das heißt, die Planung muss schon mal damit anfangen, dass diese Tech-Jobs für Frauen überhaupt zur Verfügung stehen und dass sie mehr Zugang zu technischen Studiengängen haben, viel mehr gefördert werden, aber zum Beispiel auch, dass in Tech-Firmen nicht so eine hypermaskuline Macho-Kultur herrscht, durch die die Frauen gar nicht durchdringen könnten.
Bisher wurden Weiterbildungen bei uns oft vom Arbeitsamt bzw. der Agentur für Arbeit übernommen. Aber da wurde auch nur das Neueste vom Gestern beigebracht. Das ist ja auch nicht wirklich hilfreich.
Ja, das bringt halt niemandem was in der Wirtschaft.
Sind wir gerade an der Kippe zu einer Post-Human Economy oder sind wir bereits da drin?
Die Antwort ist definitiv nein, weil Automatisierung menschlicher Arbeit nicht komplett verdrängen wird, sondern die Arbeit verändert. Es ist weniger der Fall, dass Maschinen statt Menschen arbeiten, sondern dass Menschen mit Maschinen arbeiten. Das heißt, wie gesagt, die Art der Arbeit verändert sich. Und wir hatten in der Vergangenheit so viele Wellen von Industrialisierung und Automatisierung. Und wenn man sich die Arbeitswelt heute anschaut, sind wir ja auch nicht alle arbeitslos, sondern es sind neue Jobs geschaffen worden, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Und das wird jetzt auch der Fall sein. Gleichzeitig hängt es aber auch von vielen gesellschaftlichen Faktoren ab, ob Automatisierung in bestimmten Bereichen überhaupt stattfinden wird. Also ob gesellschaftliche Akzeptanz zum Beispiel da ist für Roboterbedienungen in Restaurants. Gleichzeitig hängt es auch davon ab, ob Firmen überhaupt so viel Kapital haben, um ihre Arbeit zu automatisieren, weil es ist eine riesige Investition, die sich erst langfristig auszahlt, aber kurzfristig für viele vielleicht unrealistisch wäre. Und dann gibt es auch viele Jobs, die emotionale Intelligenz, Kreativität und Entscheidungsfähigkeit in unstrukturierten Situationen brauchen, die momentan überhaupt noch nicht automatisiert werden könnten.
Digitalisierung und Automatisierung verändert unsere Welt und sie hat auch in der Vergangenheit immer wieder unsere Welt verändert. Daran zweifelt heute niemand mehr. Man kann den Zug auch nicht aufhalten. Das will wahrscheinlich auch gar keiner mehr. Denn Stillstand wäre tot. Nur muss der Zug halt zukünftig in geregelten Bahnen fahren, damit unsere Gesellschaft weiter funktionieren kann. Es muss alles frühzeitig geplant werden. Nicht nur der Stellenabbau, sondern auch Schulungen und Weiterbildungen, aber auch die gesamte Bildung muss geplant werden und die Politik muss dafür einen vernünftigen und praktikablen Rahmen schaffen. Wie der Einsatz von Robotern aussehen kann, erzählt uns Aurelia Bergs nach der Pause.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Heute mit dem Thema Gender-Ungerechtigkeiten durch Automatisierung. Mein Studiogast ist Aurelia Burks vom IPPR, einem Londoner Institut für politische Forschung. Automatisierung und Produktivitätssteigerung muss nicht automatisch zum Stellenabbau führen, wie es in der Vergangenheit leider meist realisiert wurde. Es müssen neue Denkweisen einsetzen, wie der Fortschritt genutzt werden kann, um ein besseres Leben für alle zu erreichen. Im Weiteren wollen wir uns noch etwas anschauen, welche Automatisierungen es bereits im Alltag gibt oder zukünftig geben kann. Denkbar ist recht viel, aber wie realistisch sind Roboter im Alltag? Denn Roboter sind ja recht teure Maschinen. Könnte es sein, dass ein Roboter oder Automatisierung generell teurer ist als eine Arbeitskraft, die den Arbeitsschritt, die ein Roboter automatisch ausführt, noch per Hand ausführt?
In der Tat kann es billiger sein, schlecht bezahlte Arbeitskräfte weiterhin arbeiten zu lassen, als in Maschinen und Roboter zu investieren. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum, obwohl wir ein großes technisches Potenzial zur Automatisierung vieler Jobs hätten, es nicht unbedingt auch so passieren wird.
Ist denn bekannt, ob Restaurantgäste es überhaupt kulturell annehmen, sich von einem Roboter bedienen zu lassen? Gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass mich das etwas befremden würde.
Das gibt es ja schon zum Beispiel bei McDonald's, wo man seine Bestellung an einem Bildschirm abgibt und dort per Karte zahlt und sich dann sein Essen nur noch an der Theke abholt. Und früher zum Beispiel hat man in Restaurants Reservierungen per Telefon gemacht. Heute macht man das online über automatisierte Dienste. Und auch in gehobeneren Restaurants gibt es erste Tests, wo man zum Beispiel per App auf seinem Smartphone die Bestellung aufgeben kann oder per App dann einfach bezahlen kann und gehen kann, wenn man fertig ist. Das heißt, Automatisierung hier sind erstmal noch nicht Roboter, sondern mehr digitale Lösungen, die die ganzen Prozesse im Restaurant beschleunigen. Gleichzeitig ist es tatsächlich eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, weil in einem Restaurant essen ist ja eine Form von menschlicher Interaktion. Und Maschinen sind auch teuer und Firmen bräuchten Kapital dafür, was Restaurants wahrscheinlich erstmal nicht haben, auch in Zukunft. Deswegen wird die Einführung von Restaurant-Robotern wahrscheinlich noch etwas dauern.
Mit Maschinen kann dasselbe Produkt schneller hergestellt werden als mit menschlichen Arbeitskräften. Hat die erhöhte Produktivität einen Einfluss auf die Arbeitszeit der Mitarbeiter?
Erhöhte Produktivität kann ja immer Gewinne einer Firma erhöhen. Und damit könnte man sich dann entscheiden, Arbeitszeiten zu verkürzen, anstatt zu erhöhen, wie viel wir produzieren. John Maynard Keynes zum Beispiel hat 1930 schon gesagt, dass Anfang des 21. Jahrhunderts seine Enkel nur noch 15 Stunden arbeiten würden.
Da sind wir aber noch ein bisschen davon entfernt.
Historisch gesehen haben ja auch technischer Fortschritt und Verhandlungen von Seiten Arbeiter und Gewerkschaften es geschafft, dass wir weniger arbeiten müssen. Dass wir aber trotzdem noch nicht 15 Stunden die Woche arbeiten, liegt daran, dass sich unser Konsum massiv erhöht hat im Vergleich zu Keynes Zeiten und unsere materielle Lebensqualität auch. Das heißt, Technologie und Automatisierung alleine ist nicht genug, um unsere Arbeitszeit zu verkürzen. Mehr Produktivität heißt, wir könnten weniger arbeiten, aber wir könnten auch mehr verdienen und noch mehr konsumieren. Wie man sich entscheidet, sind nicht nur individuelle Präferenzen, sondern auch kulturelle Normen darüber, wie viel man arbeiten sollte und auch ob Teilzeitarbeit überhaupt verfügbar ist. Auch ob Arbeitern überhaupt genug bezahlt wird und sie genug zu sagen haben, um sich dazu zu entscheiden, weniger zu arbeiten.
Das waren jetzt so die Zukunftsaussichten, weniger Arbeitszeit bei gleichem Wohlstand. Das wären durchaus positive Auswirkungen von der Automatisierung. Da lassen wir uns jetzt noch ein bisschen mit den negativen Auswirkungen von Automatisierung beschäftigen. Was ist denn nun eine negative Auswirkung?
Wenn Automatisierung eben ungeregelt abläuft oder schlecht geregelt wird, könnte es die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft vervielfachen. Das heißt, es gibt eine noch extremere Ungleichverteilung von Macht, von Einkommen und von Vermögen. Und die Gewinne, die durch die Produktivitätssteigerung erzeugt werden, fließen nur in die Hände von den Fabrikbesitzern und die Arbeiter bekommen nichts davon ab. Und in diesem Falle sind Frauen auch erstmal sehr viel mehr betroffen, weil die sehr viel mehr in unproduktiven und schlecht bezahlten Jobs arbeiten.
Und was sind nun die Chancen von Automatisierung?
Die Chance wäre, dass die erhöhte Automatisierung die Produktivität erhöht und deswegen unterbezahlte Berufe, die von Frauen dominiert sind, besser bezahlt werden könnten. Und auch, dass es generell ein Shift in der Gesellschaft gibt, dass wir alle weniger arbeiten und alle von den Gewinnen profitieren werden.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Positiv ist, dass Automatisierung eine Gelegenheit darstellt, in der wir umdenken können, wie wir die Gewinne der Ökonomie verteilen. Und das könnte zugunsten der Gleichberechtigung von Frauen sein, aber auch allen anderen Gruppen, die momentan benachteiligt sind in der Wirtschaft. Positiv ist auch, dass durch Automatisierung die Bezahlung von schlecht bezahlter Arbeit verbessert werden könnte, die momentan vorwiegend von Frauen ausgeübt wird, und gleichzeitig die Arbeitszeit verkürzt werden könnte. Was auf Frauen insofern einen positiven Effekt hätte, weil sie diejenigen sind, die sogenannten Double Shifts arbeiten, also eine Schicht bezahlter Arbeit und eine Schicht unbezahlter Arbeit, wo sie sich um die Familie kümmern. Wenn also ein Teil der bezahlten Arbeit automatisiert wird und die Gewinne den Arbeitern zugutekommen, hätten Frauen mehr Zeit übrig für die unbezahlte Arbeit, sollten sie die machen wollen, ohne dass sie dadurch in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn sie zum Beispiel Kinder wollen oder sich um jemanden in der Familie kümmern müssen. Und wenn wir weniger arbeiten müssen, weil unsere Arbeit automatisiert wird, heißt es auch, dass wir mehr Zeit hätten zum Lernen. Das heißt, gesamtgesellschaftlich könnten wir uns neben der Arbeit ausbilden für die neuen Berufe der Zukunft. Was heißt, dass der ganze Jobmarkt viel gerechter wäre, wenn diese neuen hochbezahlten Berufe nicht nur denjenigen zur Verfügung stehen, die frisch aus der Universität kommen, von modernen Studiengängen, sondern wenn jeder sein ganzes Leben lang Zugang zu Bildung für die gut bezahlten Jobs bekommen kann.
Man darf von Algorithmen keine Wunder erwarten. Man muss immer alles hinterfragen und bedenken, die Kriterien, die in die Grunddaten von Programmen gefüttert werden, haben Menschen festgelegt. Und Menschen programmieren das, was sie kennen, und da lassen sich leider Stereotype nicht ausschließen. Man spricht von Algorithmic Bias, das bedeutet Befangenheit oder Vorurteile von Programmen.
Im Deutschen gibt es dafür noch keinen eigenen Ausdruck. Allerdings ist die Thematik an sich bereits in der deutschen Juristerei angekommen. In einer Januar-Ausgabe der neuen juristischen Wochenschrift gab es bereits einen Artikel über Unterlassungsansprüche gegen algorithmische Fehlentscheidungen. Die Thematik rückt also langsam ins Bewusstsein vor.
Damit sind wir am Ende mit der Sendung Gender-Ungerechtigkeiten durch Automatisierung. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast Aurelia Börks. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, MBQ, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?